Hallo und herzlich willkommen zum 594. NMAC Podcast. Heute mit dem Thema Lunar Franchise. Und um dieses rollenspiellastige Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt, und zwar vom Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Erik, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich wieder dabei sein kann und gerade zu diesem Thema, dass ich dabei sein darf. Das freut mich wirklich sehr.
Ja, und ja. Mich freut es an dieser Stelle erst einmal, dass du mich namentlich angesprochen hast, da ich mich ganz vergessen habe vorzustellen. Hast du mir also ein bisschen Arbeit abgenommen. Vielen Dank dafür.
Ja, ja, zum Glück habe ich dich nicht als Alex vorgestellt oder so. Das ist mir, glaube ich, auch mal passiert oder umgekehrt. Oder ich habe den Alex als Erik, ich weiß es nicht mehr.
Ja, also ich sag mal so, dir glaube ich, dass dir das versehentlich passieren würde. Emil würde es knallhart zutrauen, dass der das auch mal so macht.
Also, das ist gut möglich, ja. Das ist gut möglich.
Ja, das kann man da nicht kalkulieren, was dabei rauskommt. Aber Emil wird diesen Podcast ja sowieso nicht hören, da es um Rollenspiele geht. Und du hast jetzt gesagt, dass dir dieses Thema sehr am Herzen liegt. Dann erzähl unseren Hörern und mir doch direkt einmal, warum das so ist.
Warum ist das so? Also wir sprechen über diese Remastered Collection von Luna The Silver Star und Luna Eternal Blue. Ne? Diese Collection von den beiden Spielen, wann ist die rausgekommen? Jetzt gerade vor kurzem.
Ne? Genau, die müsste im April 2025 erschienen sein.
Genau, für die Switch, für die Konsole, für alle sämtliche Konsolen und für den PC. Obwohl für die PS5 gibt es ja eigentlich, glaube ich, keine Version, das ist ja die PS4-Version dann, glaube ich, ne?
Ja, genau, also es ist eine PS4-Version. Ich glaube, bei den Spielen hätte dann so in der Form auch eine PS5-Version wenig Sinn gemacht. Ich meine, auch, wo wir letztens Suikoden aufgenommen haben,
genau.
Friendship Podcast, da hätte es, glaube ich, auch keine native PS5-Version geben müssen eigentlich.
Nee, theoretisch nicht.
Ich meine, wenn es die gibt, dann nehme ich die natürlich mit, aber So ist es dann eben bei der PS4-Version geblieben. Die habe ich übrigens dann auch gespielt.
Genau, ich ebenso. Genau, ich habe die auch. Und meine Erfahrung mit der Luna-Reihe. Also die Luna-Reihe ist eine Rollenspielserie von Game Arts, wurde die entwickelt. Es gibt zwei Hauptteile. Ein Spin-Off und ein quasi Sequel, das aber eigentlich ein Prequel ist. Und da können wir aber auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber diese beiden Hauptteile, also ursprünglich Luna the Silver Star und Luna Eternal Blue, die sind halt ursprünglich für Sega CD, also für das CD-Add-on des Sega Mega Drives erschienen. Das erste Luna ursprünglich im Jahr 1992 und das kam dann in den USA übersetzt, dann 1993 raus. Und Eternal Blue ist dann in Japan 94 erschienen und in den USA 95 das erste Mal. Und warum bedeuten mir die so viel? Ja, also warum dieses Thema mir so viel bedeutet? Ich glaube, Luna ist, glaube ich, die Rollenspielreihe, die mich irgendwie tatsächlich am meisten bedeutet, ich würde sogar sagen, fast noch mehr als Final Fantasy, tatsächlich, weil das zu einer Zeit kam, als noch gar nicht so, ich noch gar nicht so extrem viel mit Rollenspielen zu tun hatte. Ich hatte dann zwar schon Final Fantasy 4, beziehungsweise also Final Fantasy 2 da für das Super Nintendo gespielt, aber ich hatte dann tatsächlich mir ein Sega-CD tatsächlich zugelegt, um Luna spielen zu können. Ja, also ich war da angefixt von so ein paar Previews aus der Zeitschrift Video Games, die es damals gab. Und die hatten ziemlich groß über das Spiel berichtet und ich war so begeistert, weil Luna hat halt Anime-Zwischensequenzen und die sogar noch vertont sind. Ja, das war ja damals unfassbar. Und es wurde ins Englische übersetzt. Die englische Übersetzung ist von Working Designs. Das ist so eine Firma, die hatte sich damals dazu das Ziel gesetzt, japanische Spiele in den Westen zu bringen. Und Luna war somit das größte Projekt von denen, auch während dieser Zeit. Also die beiden Luna-Spiele, das war somit denen ihr absolutes Steckenpferd. von der Übersetzung her und so. Und das hat mir dann auch, das Spiel hat mir auch wirklich gezeigt, wie so eine Geschichte erzählt werden kann, auch mit Zwischensequenzen, mit Sprachausgabe und so weiter. Und ja, das hat halt unglaublich viel bei mir beeinflusst. Und der Nachfolger auch. Und ja, und da kam ja dann für die PlayStation 1 kamen da ja Remakes raus. Also die kamen auch für den Sega Saturn raus von diesen beiden Spielen. Und das sind die beiden, die dann jetzt auch quasi auf dem bei diesem Remaster jetzt auch als quasi als Grundlage gedient haben. Ne? Mhm. Genau. Und das war ja auch, und du hast ja jetzt, du kennst die Serie ja auch jetzt erst seit dem Remaster, ne?
Ja, das ist richtig. Also ich habe natürlich von der Reihe vorher schon gehört, habe mich da auch immer mal wieder so ein bisschen mit beschäftigt, weil ich es eigentlich immer ganz schön fand, wie es so aussah mit diesen knuffigen Anime-Charakteren, mhm. die dann eben so rumgelaufen mhm. sind. Ich weiß, dass ich mir vor einigen Jahren mal eines der Remakes des ersten Teils, glaube ich, die PSP-Version, also ich
weiß... ja, richtig, ich habe...
Genau, ja. Die habe ich mir auf der PlayStation Vita irgendwann mal gekauft, aber tatsächlich bis heute nicht gespielt. Und sonst ja. hatte ich eigentlich auch nicht die Möglichkeit, irgendwie mal im Lauf der letzten 30 Jahre oder 33 ja. Jahre, muss man ja schon ja. sagen.
Ja, Wahnsinn.
Das Spiel dann tatsächlich mal zu spielen oder auch den zweiten Teil nicht, kannte ich halt gar nicht. Bis, wie gesagt, immer mal auf Videos, die ich dann von irgendwelchen YouTubern gesehen habe. Aber jetzt habe ich es ja endlich mal nachgeholt.
Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, also Luna, muss man sagen, hat eigentlich eine relativ simple Story, also wenn wir es jetzt nach heutigen Standards irgendwie, also sie ist sehr, sehr straightforward, sagen wir mal so, ohne viel Schnörkel, ne, also, aber trotzdem sehr schön erzählt und das Hauptaugenmerk liegt halt auf den Charakteren und die sind halt ganz besonders in der Reihe, wie ich finde.
Ja, also was ich halt zur Story halt noch ein bisschen sagen möchte, sie ist, wie du wirklich sagtest, sehr einfach. Ich würde sie vielleicht auch so mit den ersten drei Dragon Quest vergleichen. Die sind vielleicht noch ein bisschen, sind vielleicht noch ein bisschen simpler.
Noch ein bisschen simpler, ja.
Genau. Aber es geht halt irgendwie, finde ich, so vom Stil her etwa so in diese Richtung. Hat mir grundsätzlich auch gefallen, der Handlung zu folgen. Ich muss allerdings sagen, der Auftakt ist irgendwie immer ganz gut. Dann passiert in beiden Spielen, ich glaube, so 10, 15 Stunden lang nicht viel. Aber dann in den letzten 10 Stunden drehen die Spiele dann nochmal auf. Ne? Und das fand ich halt so ein bisschen schade, dass sie erstmal so vor sich her dümpeln. Und du hast halt gesagt, die konzentrieren sich eben sehr auf die Charaktere, auch ein bisschen was auf die Dialoge. Und die Dialoge des Spiels, die muss ich auch sagen, die sind ja auch recht humorvoll geschrieben in manchen Punkten.
Ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt einige, ich weiß nicht, ob es bewusst ein Fehler der Übersetzung war oder ob es vermutlich auch so im japanischen Original war, dann doch einige sexuelle Anspielungen da drin. Das finde ich dann halt ganz witzig.
Ja, ja, genau. Also die waren tatsächlich, also die haben, also Working Designs hat, muss man sagen, die haben bei ihren Übersetzungen immer so ein bisschen ihren eigenen Flavor eingebaut. Ne? Und die haben tatsächlich, ja, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob diese sexuellen Anspielungen in der japanischen Version auch so drin waren, aber die waren auf jeden Fall auch in ihren Übersetzungen drin. Allerdings waren da auch so ein paar Sachen, die heute nicht mehr so gehen als Witze und auch ein paar Sachen so aus den 90ern, wo man sagt, ja, so, so popkulturelle Sachen aus den 90ern, die sie dann noch so eingebaut haben. Es waren auch zum Beispiel ein paar Bill Clinton-Witze dabei, die jetzt vielleicht heute ja nicht mehr so ankommen. Ne, die haben sie dann jetzt in diesem Remaster halt verständlicherweise rausgenommen.
Aber wo du jetzt populärkulturelle Anspielung ansprichst, da ist mir tatsächlich, ich glaube, im zweiten Teil eine aufgefallen. Also ich muss sagen, ich habe es ja natürlich mit der deutschen Übersetzung jetzt gespielt, die es ja auf der PS4 und auch auf allen anderen Versionen von der Luna Remastered Collection gibt, gespielt. Und da kam dann im zweiten Teil eine Anspielung an den dritten Teil einer Trilogie, wo dann der dritte Teil, also die ersten beiden Teile waren aus den 70ern, der dritte Teil müsste, glaube ich, von 1992 oder 94 gewesen sein, wo dann der Heiler oder, ja, ich würde mal sagen, der Heiler, Priester Ronfa dann einfach mal sagt, irgendwie, Kaum denke ich, dass ich aus der Dunkelheit wieder raus bin, ziehen die mich wieder rein. Und das ist ja eine ganz klare Anspielung an der Pate Teil 3. Und sowas finde ich halt ziemlich cool, dass sowas halt dann trotzdem irgendwie die Zeit überdauert hat und noch drin ist.
Ja, genau. Also ich glaube, also diese popkulturellen Sachen sind noch drin. Was ich meinte, sind diese Witze halt mit so mit Bill Clinton und halt ein paar Sachen, die halt heute nicht mehr gehen. So, das ist auch okay, dass sie das rausgenommen haben. Aber so haben sie sich ja wirklich an dem Skript von Working Designs auch sehr orientiert. So, ne, muss man schon sagen. Es war ja auch damals wirklich sehr gut. Wird manchmal ein bisschen kritisiert, weil die sich da halt diese Freiheiten genommen haben mit diesen popkulturellen Anspielungen und so weiter. Und genau. Ja, also insgesamt, ja, worum geht's bei der Story jetzt eigentlich? Also es geht um den jungen Alex, ne? Der wächst in so einem Dorf auf, in Burke, mit seiner Freundin Luna und seinem Kumpel, der gerne reich werden möchte. Und ja, der träumt davon, Dragon Master zu werden. Und Dragon Master, das ist halt so eine, der diese Göttin Athena beschützt, die da über Luna, über diesen Planeten wacht, der ja eigentlich unser Mond ist. Ne? Denn irgendwann gab es da eine große Katastrophe auf diesem blauen Stern, deshalb sind die alle auf den Mond quasi umgezogen. Ne? Also Luna spielt tatsächlich quasi auf dem Mond, wenn man so will. Und der Alex, der zieht dann halt aus, um Dragon Master zu werden und diese Göttin zu beschützen. Da kommt dann noch ein bisschen was anderes dazu. Es gibt dann auch noch eine ultimative Bedrohung natürlich, aber insgesamt ist das jetzt erstmal so die Story. Ne? Oder willst du noch was ergänzen?
Nee, eigentlich nicht. Ich meine, dieser Alex, das könnte man auch sagen, der eifert ja seinem großen Idol, dem Dain, nach. Der war halt
der
der vorherige Drachenmeister, der lebt allerdings nicht mehr. Also, also das ist so zumindest das, was man halt am Anfang gesagt bekommt, ne?
Genau, genau.
Sagen wir es mal so. Wer jetzt, sage ich mal, die große Bedrohung in diesem Spiel ist, das will ich jetzt natürlich nicht spoilern.
Nee, es ist auch tatsächlich so, dass ich damals, wer dann jetzt endlich der, also es gibt einen Story-Twist in dem Spiel, muss man sagen, es ist die, wer unter der Maske des Bösewichts steckt. Ne, das ist der Story-Twist, den es gibt. Das war damals für mich super überraschend. Ich weiß nicht, wie überraschend es heute für mich wäre oder wie überraschend war es für dich.
Ich sag's mal so. Da ich Leute kenne, die zum Beispiel diesen Charakter auch als Nickname in den Welten des Internets tragen.
Ne? Ach, echt?
Ja.
Gibt's die?
Ja, die gibt es. Und da ich da auch schon mal ein bisschen was von gehört habe, war mir das halt vorher klar. Mir wäre es allerdings vermutlich auch aufgefallen, da sich diese Person in den Dialogen dann doch schon mal ein bisschen abfällig gegenüber anderen Sachen halt äußert. Ja. Und da dachte ich mir, mein Gott, was der sich so erlaubt. Und dann habe ich es zwar kommen sehen, aber halt die Tragweite halt dahinter, wie sie das Ganze halt so in den letzten 10 Stunden des ersten Teils halt so aufbaut, das habe ich dann natürlich noch nicht so gesehen. Also da haben sie schon einige Sachen ausgedacht, die man so auch nicht kommen sehen kann. Weil auch was der letzte Dungeon in diesem Spiel quasi ist.
Ne? Ja, stimmt.
Ja, also weil dieser Ort, der wird ja auch erst kurz bevor man dahin muss, zum ersten Mal namentlich erwähnt.
Richtig.
War halt auch schon ziemlich nice. Ne?
Ja, genau, finde ich auch. Und ich finde auch, auch die ganze Finale mit dem Endkampf und was danach kommt, das ist ja auch relativ außergewöhnlich. Ich will halt überhaupt gar nichts spoilen oder so. Aber wie du sagst, da sind schon ein paar coole Überraschungen drin, so wie so einige Sachen funktionieren. Ne? Und ich muss auch, und man muss ja auch sagen, der Bösewicht hat halt auch, das ist auch das erste Mal, dass ich so einen Bösewicht habe, der irgendwie, oder ein Spiel mit einem Bösewicht gespielt habe, wo der Bösewicht auch Motive hat, die jetzt insgesamt nachvollziehbar vielleicht sind.
Ne? Ja, doch schon. Also es geht ihm ja
einer gewissen Art und Weise.
Genau, es geht ihm halt nicht nur um die pure Zerstörung wegen der Zerstörung willen, sondern er hat Motive dafür.
Ganz genau. Und so gesehen ist es ja dann auch ein klassisches japanisches Rollenspiel, kann man sagen. Ne? Nur dass, oder dass, ne, kann man so sagen, mit der Sicht von oben, mit Pixelgrafik und so weiter. Es gibt Dungeons. Die Monster kann man allerdings sehen auf der Karte, ne, die kann man theoretisch umgehen.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich erst seit der PlayStation-Version so.
Ja, ne? Tatsächlich. Ist tatsächlich so, genau. In der Mega Drive, in der Mega-CD-Version waren das Zufallskämpfe tatsächlich. Das ist richtig. Also es hat sich sowieso von der Mega-CD-Version zum Remake tatsächlich auch einiges geändert. Da gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe Boss-Gegner, die gar nicht bei dem Mega-CD dabei waren. Und auch einige Boss-Gegner in der Mega-CD-Version, die es dann später gar nicht mehr gibt. Die es im Remake gar nicht gibt. Ne? Ist ganz interessant. Musst dir mal angucken, was da so die Unterschiede sind. Das sind schon einige. Es fehlen auch einige Dungeons, so, das wurde ein bisschen gestreamlined, alles ein bisschen kompakter gemacht und so. Also das Remake ist schon sehr gut gelungen in dieser Hinsicht.
Ja, ne? Absolut.
Aber wie laufen denn die Kämpfe jetzt ab? Das ist ja schon mal ein bisschen was anders als normal.
Ja, also das Normale ist erst einmal, man läuft dann halt in den Dungeons rum, man trifft dann auf die Monster, sobald man ein Monster eben berührt, dann öffnet sich dann halt ein Kampfbildschirm. Das ist eigentlich auch noch so gang und gäbe, wie man es von japanischen Rollenspielen her kennt. Aber dann gibt es dann natürlich so ein paar kleine Feinheiten. Also es ist erstmal ein rundenbasiertes Kampfsystem. Man gibt den Helden, die man hat. Das sind ja nicht unbedingt nur so eine Viererparty. Manchmal sind es auch fünf oder sechs oder ja, man könnte vielleicht, wenn man jetzt Nell, das ist ja so dieses katzenartige Flattervieh, sag ich mal.
Flattervieh, ne? Sein der Kumpel vom Alex quasi, der kleine Begleiter. Ne?
Genau. Der greift ja hin und wieder auch mal an oder heilt dann mal oder belebt einen Charakter wieder. Finde ich halt auch ganz interessant. Aber den kann man halt nicht steuern, aber man gibt halt für die ganz normalen Charaktere am Anfang einfach so seine Befehle, sagt jetzt hier Angriff, verteidigen, Zauberspruch, Gegenstand einsetzen. Und dann läuft der Kampf ja in dem Sinne automatisiert ab bis zur nächsten Runde. Allerdings, je nachdem, welchen Befehl man den Charakteren gegeben hat, positionieren sich die Charaktere auch anders auf dem Schlachtfeld. Also wenn ich zum Beispiel sage, hier dem Alex, das ist ja ein Nahkämpfer, der soll jetzt einfach mal auf einen Gegner einprügeln, dann läuft er halt auch zu dem Gegner hin, bleibt davor stehen und schlägt dann drauf zu. Läuft dann allerdings nicht zu seiner ursprünglichen Variante halt zurück. Und so teilen sich die Charaktere dann entsprechend je nach Befehlen auch auf. Das heißt, wenn der Gegner so einen Flächenangriff halt zaubert, will, ist das natürlich ganz nützlich, dass er dann nicht direkt die ganze Gruppe erwischt, sondern halt nur zwei oder drei Charaktere vielleicht, je nachdem, was man ihnen für Angriffe gegeben hat. Und genauso ist es ja auch selbst mit den Angriffszaubern. Sag mir nochmal gerade den Namen von dem Zauberer im ersten Teil. Mir fällt er gerade nicht ein.
Nash.
Der Nash. Und wenn der zum Beispiel Blitzzauber oder was weiß ich dann auf die Gegner zaubert, dann treffen die manchmal so einen Gegner oder auch mehrere oder halt auch, ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil auch Zauber gibt, die jetzt direkt den ganzen Bildschirm treffen, also sprich alle Gegner. Bin ich mir gerade überfragt, gibt es im zweiten Teil auf jeden Fall, das habe ich jetzt noch ein bisschen präsenter im Kopf, weil ich ihn erst vorgestern durchgespielt habe. Aber so ist es halt auch da. Der bleibt dann halt stehen und trifft dann halt Gegner, wo sich halt gerade befinden. Nur man sollte halt im Hinterkopf behalten, da steckt ja immer noch ein Rollenspiel dahinter. Und in dem werden solche Sachen ja über die Geschwindigkeitswerte und sowas ausgemessen, welche Gegner halt oder welche Charaktere zuerst angreifen in so einer Reihenfolge. Das beißt sich da halt so ein bisschen mit, finde ich. Das ist halt in neueren Rollenspielen halt dann schon manchmal ein bisschen anders, dass die Charaktere wirklich genau dann die Befehle erteilen, wenn sie auch wirklich an der Reihe sind. Ne? Und das heißt, wenn man sich am Anfang ausdenkt, okay, ich will jetzt ja die Gegner hier jetzt alle angreifen und man zielt den Zauber halt hauptsächlich auf dieses eine Monster, kann das natürlich sein, dass dieses Monster sich irgendwo anders hin bewegt und dann trifft man halt natürlich nur an dieser Stelle. Ist ein bisschen unschön, aber trotzdem für die damalige Zeit schon eine gute Erfindung irgendwie.
Genau, aber was man ja sagen muss, bei dem Remaster jetzt ist es ja auch so, dass sich die Geschwindigkeit erhöhen lässt. Ne? Das ist bis zu dreifacher Geschwindigkeit. Und da muss ich sagen, das ist ein sehr guter Zusatz, sehr gute Quality of Life Verbesserung, denn die Kämpfe, muss man sagen, ist mir jetzt auch aufgefallen, als ich es jetzt nochmal gespielt habe, sind schon ein bisschen langsam manchmal.
Oh ne? Ja. Also mir ist das auch sehr, sehr negativ aufgefallen, wie langsam das eigentlich läuft. Und ich habe es dann auch relativ schnell dann hochgeschaltet auf dreifache Geschwindigkeit, weil es spielt sich dadurch einfach noch ein bisschen besser, flotter, flüssiger.
Genau, ist angenehmer. Und was man dazu, was man sagen muss, Working Designs war ja nicht nur ein bisschen, sage ich mal, kontrovers, weil sie sich ein paar Freiheiten bei dem Skript genommen haben. Nein, sie waren auch kontrovers, weil sie so ein bisschen an der Spielschwierigkeit rumgedoktert haben. Weil sie fanden manche japanische Spiele zu einfach und wollten die ein bisschen schwieriger machen. Ja, das hat dann bei manchen Spielen, also es gibt da legendär, ich glaube Exile 2 ist das, was die auch übersetzt haben, da haben die Schwierigkeit so rumgedreht oder hochgedreht, dass das ganze Spiel kaputt gemacht hat. Also es lässt sich quasi nicht beenden, weil es viel zu schwer ist. und auch bei Luna haben sie von einigen Bossen die Schwierigkeit ordentlich nach oben gedreht. Das ist jetzt auch wieder in diesem Remaster wieder auf dem japanischen Niveau zurück. Also das ist auch eine gute Sache, dass sie das gemacht haben.
Ja. Bei dem Remaster. Kann ich jetzt zustimmen? Also beim ersten Teil muss ich sagen, der spielt sich relativ gut. Also da fand ich, gab es jetzt keine großen Ausreißer so nach oben oder unten. Ich fand das so eigentlich immer angemessen. Und man hat auch gemerkt, wenn man irgendwo an der Stelle vielleicht merkte, dass die Gegner etwas so hart sind, dann hat man halt mal ein, zwei Stufen gelevelt. Aber dann hat man da auch gemerkt, okay, jetzt geht's auf einmal. Ne? Also das war so, wie japanische Rollenspieler noch sein sollten, meiner Meinung nach. Bei Luna 2 bin ich allerdings dann nicht mehr dieser Meinung. Ich finde, das ist auch jetzt auf der PlayStation 4, dann natürlich auch auf der Switch, falls jetzt nur Leute zuhören, die eine Switch zur Verfügung haben. Da muss ich sagen, der zweite Teil, den finde ich schon ziemlich hart. Also direkt schon auch am Anfang des Spiels. Man läuft dann halt durch so einen Wüstenabschnitt, man ist allein unterwegs, beziehungsweise man hat auch wieder so ein Flattervieh mit an seiner Seite. Aber man muss da tatsächlich ständig zurücklaufen, um sich an der Statue halt zu heilen. Man hat halt nicht so wirklich Heilgegenstände dabei, die können die Gegner vielleicht zwar droppen, aber halt auch jetzt nicht so häufig, also zumindest sind die bei mir nicht so häufig gedroppt, ne? Wie gesagt, ist halt alles ein Zufall. Ich kann nicht wirklich sagen, ob ich jetzt einfach nur Pech gehabt habe oder nicht. Nee, und das hat dann da auch schon so ein bisschen genervt, dass man da an manchen Kämpfen dann schon echt verzweifelte und später auch, also auch so in den ersten 15 Stunden, würde ich mal sagen, die Gegenstände, um Magie zu heilen, finde ich, sind unfassbar teuer noch zu bis dahin. Deswegen man dann halt auch, wenn man in einem Dungeon ist, dann irgendwann halt einen Teleporter halt rausnimmt, einfach sich nochmal zu heilen und dann halt schnurstracks zum Bossgegner halt läuft und nicht halt ganz erkundet, um Schatztruhen aufzuklauben, ne? Also da muss ich schon sagen, das fand ich hart, ne? Und was ich halt auch festgestellt habe in diesem Zusammenhang, während die künstliche Intelligenz, wenn man die Auto-Battle-Funktion verwendet, im ersten Teil eigentlich weitgehend richtig gut funktioniert, ist im zweiten Teil eine Katastrophe, weil im zweiten Teil nutzen die Charaktere derart inflationär Gegenstände und Zaubersprüche. Mhm. Ey, man glaubt es nicht. Das sind Selbstmordkommandos, die da teilweise haben.
Ja, das ist korrekt. Das haben sie damals auch. Das haben die in den ursprünglichen Versionen tatsächlich auch abgemacht. Deshalb habe ich auch immer versucht, dieses Auto-Battle zu vermeiden, weil da schießen wir eigentlich selber mit ins Knie.
Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich habe im ersten Teil auch den letzten Endboss, der war innerhalb von 3 Minuten Autobattle, war der kaputt. Gar kein Problem, ja. Und jetzt aber beim Endboss vom zweiten Teil, also meine Fresse ist der hart, ne?
Der ist hart, genau.
Ja, den habe ich auch tatsächlich ein zweites Mal probieren müssen und dann hatte ich mir halt eine Taktik zurechtgelegt. Damit war der dann eigentlich auch ziemlich einfach, wenn man halt weiß, wie. Aber nein, Autobattle funktioniert im zweiten Teil nicht wirklich gut. Lass das lieber.
Ja, genau. Ja, da können wir ja auch direkt jetzt zum zweiten Teil übergehen, ne? Eternal Blue. Der spielt ja 1000 Jahre nach dem ersten Teil.
Genau.
Ne? Und wir spielen Hiro. Hiro ist eine Art, ja, kann man sagen, Indiana Jones. Ne? Der erforscht alte Ruinen.
Und Schatzjäger.
Genau. Und mit seiner fliegenden Begleiterin, das ist Ruby, heißt sie diesmal. Das ist ein rosa kleiner Drache. Und mit seinem Großvater zusammen, und die beobachten halt einen Strahl, der vom Himmel kommt, in einen verlassenen Tempel sozusagen, und dann strömen sie dahin, also gehen dahin und finden heraus, dass da ein Mädel auf Luna hinabgekommen ist, die mit der Göttin sprechen muss. Die Göttin ist nämlich in dieser Zeit wieder angeblich auf der Welt, ne, mit ihrer eigenen Kirche, mit ihren eigenen Followern, mit ihren eigenen mit ihrem eigenen Stab sozusagen, ne, und dieses Mädel, die Lucia, die wird dann von dieser Kirche quasi als Heretikerin gebrandmarkt, weil sie den Zerstörer nach Luna bringen soll. Dieser Zerstörer, das ist dieser Gegenspieler von der Gottheit, der damals diese Katastrophe auf dem blauen Stern quasi hervorgerufen hat, weshalb die alle auf den Mond flüchten mussten, sozusagen. Ja. Ne, kann man so sagen. Ja, und da ist die Geschichte jetzt schon mal ein bisschen, sagen wir mal, direkt involvierter als beim ersten Teil, muss man sagen. Da geht es auch eher schon direkt schon mal ein bisschen spannender los, finde ich, muss ich sagen.
Ja, also einmal muss ich ja sagen, ich finde es sehr interessant, dass zum Beispiel, ich meine der Begriff Lunar, also mit einem R am Ende, wie das Spiel halt auch heißt. Ich glaube, der wird im ersten Teil kein einziges Mal genannt.
Nee, wird er auch nicht. Nee, weil es ja auch gar nicht so um diese Verbindung da mit dem blauen Stern und so geht. Das ist ja eher, wird er eher im zweiten Teil beleuchtet. Ne?
Genau, ich habe halt eher, sage ich mal, im ersten Teil diese Verbindung zur Figur Luna, jetzt ohne R gesehen, also die Freundin des
Genau.
Helden. Da habe ich mir gedacht, okay, das hat vielleicht irgendwas damit zu tun, aber im zweiten Teil wird das halt so ein bisschen aufgelöst. Finde ich auch ganz gut. Und du sagst ja auch korrekt, es geht da ein bisschen spannender los, weil man liefert sich ja so eine Art, so eine Art Wettrennen mit dem Leo, das ist so ein, oder Leo, das ist halt so ein, wie soll man sagen, so ein Paladin, könnte man sagen.
Genau, ein Ritter, genau, heiliger Ritter sozusagen.
Ja, genau, so ein heiliger Ritter, der halt dann im Dienste der Göttin Althena steht, und die, und der will halt die Lucia halt fangen, ne, und man muss mit ihr dann halt wegrennen. Man trifft dann immer mal wieder auf ihn, man lernt natürlich auch neue Charaktere kennen, wie zum Beispiel halt diesen Priester Ronfa, und dann kommt noch
die Tänzerin Jean
zum Beispiel. Dazu. Richtig, und da gibt's noch jemanden, Lemina,
genau, Lemina die Magierin, ganz genau, und ganz genau, ja, Es ist eine etwas größere Story, ne? Also die auch einige lose Fäden aus dem ersten Teil tatsächlich auch aufgreift und auch abschließt. Ne?
Ja.
So vom Gameplay hat sich her nicht so viel getan, allerdings sind ein paar mehr Story-Wendungen noch drin, finde ich. Was so einige, aber hauptsächlich auf die Charaktere bezogen. So auf die Geschichte von den Charakteren. Und gewisse Charaktere, wo die herkommen und die Vergangenheit von denen, da sind schon ein paar ganz nette Entwicklungen dabei.
Ja, definitiv. Also da gibt es die eine oder andere Überraschung, die hätte ich dann auch so nicht kommen sehen, sage ich ganz klar. Hat mir gefallen, ist auf jeden Fall in der Hinsicht schon was besser. Ich muss halt nur sagen, ich finde halt so die Dialoge unterhalb der Charaktere, die finde ich dann teilweise schon ein bisschen zu albern. Und das erinnert mich, hat mich dann jetzt so im Vergleich auch ein wenig an Bravely Default und Bravely Second erinnert. Während Bravely Default ja noch ein relativ ernstes Spiel ist, dreht der Humor im zweiten Teil, also im Nachfolger, dann ja unglaublich ab. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber es geht schon so ein bisschen in diese Richtung.
Ja, obwohl ich finde ja immer lustig, wenn der maskierte Ritter auftaucht, wo überhaupt keiner weiß, wer das letztendlich
ist. Ja, da kann man überhaupt nicht erkennen, wer Mysterio ist.
Nein, ne? gar nicht, wer Mysterio ist. Überhaupt nicht. Das ist, da machen die auch immer ganz viele Witze drüber. Das ist ja quasi so wie Superman. Ne? Also Superman hat dann eine Brille und keiner erkennt ihn mehr, sozusagen. Ne?
Ja, so sieht es aus.
Dann, ist ja dann so ungefähr so ähnlich. Und da werden auch immer viele Witze drüber gemacht. Aber ja, hast schon recht, das ist an einigen Stellen sehr humorvoll. Ja, kann man vielleicht an einigen Stellen kritisieren, aber an einigen Stellen auch ein bisschen dramatischer, finde ich. Also es sind ja sogar höhere, also es geht ja wirklich gegen einen Gott der Zerstörung sozusagen, der halt der Hauptbösewicht diesmal. Und du sagst ja auch richtig, der ist auch wirklich nicht einfach. Der war auch damals nicht einfach, der Kampf. Aber es ist ein wirklich cooler letzter Boss, finde ich. Ein richtig cooler letzter Endkampf. So, auch für die Serie, um das abzuschließen irgendwie.
Ja, finde ich auch. Also man hat halt am Ende so eine Art innere Geschlossenheit, die dann gefunden wird von der Story her. Ich meine, klar, auch da kann man sicher irgendwann nochmal dran anknüpfen, wenn es soweit sein
sollte.
Aber grundsätzlich kann man halt sagen, dass das Ganze hiermit jetzt so zu einem Abschluss gebracht wurde.
Und es gibt ja da auch ein Postgame, ne? Also es gibt so ein Epilog.
Oh ja, das ist ganz wichtig.
Und das ist auch ziemlich wichtig, dass man den spielt, finde ich, weil das ist wirklich der komplette Abschluss der Geschichte dann danach. Also es ist nach dem letzten Boss. Wie lange hast du jetzt gebraucht ungefähr für den Epilog?
Also erstmal kann man das zu der Spielzeit an sich nochmal sagen. Mhm. Also ich habe, glaube ich, für beide Spiele, also jetzt nur bis zum Abspann, jeweils 25 Stunden ungefähr gebraucht. Mhm. Also da muss man aber auch dazu sagen, dass ich halt natürlich auch die Kämpfe, die Geschwindigkeit hochgedreht habe.
Also wenn man das nicht macht, glaube ich, kann man dann noch gut nochmal 5 Stunden draufrechnen tatsächlich.
Vielleicht sogar noch mehr. Genau. Und,
vielleicht.
Ja, und dann habe ich für den Epilog vom zweiten Teil, ich würde mal sagen, so 7 Stunden nochmal, könnte man glaube ich nochmal draufrechnen, gespielt. Mhm. Da muss man auch sagen, der zweite Teil ist auch noch so ein bisschen linearer, was die Welterkundung angeht. Und man bekommt halt erst im zweiten Teil nach dem Abspann, also im Postgame, die Möglichkeit halt mit einem Teleport an bereits besuchte Orte zurückzukehren. Beziehungsweise man muss erstmal tatsächlich nochmal zu diesen Orten zurückkehren, damit man überhaupt dahin reisen kann. Und das zieht das Ganze halt vielleicht auch so ein bisschen in die Länge, aber man muss halt tatsächlich, es geht sicherlich auch schneller, weil ich bin halt auch nochmal in jede Stadt gereist, hab auch nochmal mit den Leuten so geredet, was die Neues zu erzählen hatten, weil das, finde ich, ist auch so etwas, was Luna im Gegensatz zu anderen Rollenspielen dann vielleicht sogar ein bisschen besser macht. Die Charaktere erzählen relativ häufig immer neue Sachen, die so in dieser Welt sind. Also alleine, wenn man die schon zum ersten Mal anredet, man kann die 2, vielleicht auch 3-mal ansprechen und die erzählen dann immer wieder was Neues. Das finde ich interessant. Mhm. Also, und auch wenn man später dann nochmal zurückkehrt, also wenn man irgendwie ein neues Ereignis getriggert hat, dann nehmen die tatsächlich Bezug dazu. Und das finde ich halt cool. Das macht diese Welt lebendig und nicht so statisch wie andere RPGs, weil da läuft man manchmal einfach in ein Dorf rein und dann erzählen die mir, selbst wenn ich kurz zum Ende nochmal hinkomme, ne? Ja, sie sind ja so dankbar, dass ich hier irgendwie den Baum gerettet habe und so. Ja, hallo, ich habe die ganze Welt fast gerettet. Da könntest du da vielleicht mal ein bisschen dankbarer sein, ne?
Genau. Ja, das ist auch dann, oder willkommen in Dorf so und XY oder so, ne? Also da sind dann schon, du sagst schon richtig, da ist schon mehr Leben in den NPCs, auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Ist auch sehr, sehr gelungen. Und es ist auch gerade auch so diese Interaktion auch zwischen den Charakteren, die Charaktere an sich und diese lebendige Welt, die das Spiel so besonders mal noch so hervorheben, finde ich dann auch. Im Gegensatz auch zu anderen Spielen aus der Zeit. Ne? Aus der Zeit, aus der es kommt halt. Ne? Das war jetzt auch vor den Tales-Spielen. Die Tales-Spiele gab es da ja noch nicht so, also auch vor allen Dingen im Westen noch nicht, als ich die Spiele gespielt habe. Und deshalb so diese Interaktion zwischen den Charakteren und so, das war damals für mich da was ganz Neues. Das hatte auch Final Fantasy IV damals so. Und so in dem Maße nicht.
Ja? Nee, das stimmt. Was mir aber noch auffällt, du hast ja vorhin gesagt, das Gameplay, das bleibt weitgehend gleich, ne? So ein paar Änderungen, die mir jetzt noch aufgefallen sind, also ich muss sagen, ich finde die Menüführung im zweiten Teil ein bisschen besser, weil
im ersten
Teil kann es ja auch ganz leicht passieren, wenn man jetzt zum Beispiel sich im Handelsmenü in einem Item-Shop oder Waffenshop, wie auch immer, befindet, dass man angelegte Ausrüstungsgegenstände verkaufen kann.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und wenn das halt so ein seltenes Objekt ist, das man halt nicht mehr zurückkaufen kann, ne, dass man auch nicht mehr findet, das kann sehr ärgerlich sein. Ist mir zum Glück rechtzeitig aufgefallen. Ich konnte dann halt nochmal ein Save-Game laden. Das ist auch so eine coole Sache, man kann jederzeit speichern. Eigentlich ziemlich cool. Allerdings, man sollte aufpassen, es gibt in diesem Spiel Stellen, man kommt dann teils nicht mehr zurück, gerade so im letzten Dungeon. Da wird ja, einfach mal gesagt, man kommt halt nicht mehr zurück. Es gibt dann zwar irgendwie noch eine Statue, wo man sich heilen kann, damit man halt rein theoretisch ja die Möglichkeit hätte, ja, ich trainiere jetzt einfach bis Level 99, was lange in diesem Spiel dauern wird.
Das stimmt.
Dann könnte man es ja rein theoretisch so schaffen, weil der Gegner dann einfach keine, sag ich mal, Herausforderung ja dann mehr ist. Ne? Das ist möglich, aber deswegen informiert euch lieber mal, wenn ihr relativ weit im Spiel seid, wo der Point of No Return ist, damit ihr euch zumindest einen zusätzlichen Safe Gain außerhalb der Final Dungeons dann anlegt, damit ihr halt rein theoretisch auch die Möglichkeit hättet, okay, ich komme nicht weiter, ich muss vorher noch was trainieren, Items auftanken, irgendwie sowas, ne? Ja, und ein letzter Punkt, der mir beim zweiten Teil noch aufgefallen ist, der mir absolut nicht gefällt, dass du in den Dungeons nicht permanent rennen kannst. Die Gegner laufen, du läufst, deine Gruppe läuft einfach nur in Schrittgeschwindigkeit. Du kannst zwar auf Knopfdruck immer mal wieder so 4-5 Meter rennen, dann muss der Charakter allerdings oder deine Gruppe halt sich irgendwie erstmal so 2-3 Sekunden regenerieren, bis du das wieder machen kannst. Ich meine, ich weiß, warum sie es gemacht haben, damit man verschiedenen Gegnern halt ausweichen kann und so weiter. Damit das halt so ein bisschen, sag ich mal, noch ein bisschen dynamischer läuft und nicht halt wie zum Beispiel in Chrono Trigger, wo, da siehst du die Gegner zwar auch, aber mal ganz ehrlich, du kannst in Chrono Trigger kaum irgendwelchen Gegnern wirklich ausweichen. Nee, ne?
Genau, das sind immer Plätze, wo dann Gegner auftauchen und da ist dann der Kampf.
Ja, ne? Eben, ne? Und ich finde halt einfach, das nervt mich so, gerade wenn ich halt leveln will, ja. Vor allem im ersten Teil war das so gut, da gab es am Ende einen Dungeon, da konntest du reingehen, ne, also den letzten Dungeon vor dem letzten Dungeon quasi.
Ja,
und da konnte man, wenn man einmal quasi durch war, ist man ein Level aufgestiegen. Also ich habe dann wirklich mal eine Stunde trainiert, damit ich halt von Level, glaube 42 oder Level 50 gekommen bin. Ne, und da hatte ich halt beim zweiten Teil nicht wirklich Bock zu gehabt. Deswegen bin ich im letzten Dungeon auch wirklich bis ganz nach oben gekommen, indem ich einfach nur normale Angriffe verwendet habe, nur den Heiler zum Heilen verwendet habe und dann halt am Ende 2-3 Magie-Items verschwendet habe. Weil es ja auch ein Kapazitätslimit halt gibt. Du kannst, glaube ich, maximal 20 von allen Gegenständen tragen. Dann ist Schluss.
Ja, genau. Und man muss ja sagen, in dem Remaster gibt es ja auch ein gemeinsames Inventar, was auch sehr positiv ist. Im ersten, also in den Urspielen, war es ja so, dass jeder sein Inventar hat, so ein Ende, aber jetzt gibt es auch ein übergreifendes Inventar noch dazu.
Ja.
Ne?
Genau.
Das ist auch noch eine der Neuerungen.
Ja, und eine Neuerung ist halt auch, dass man das Remaster, es gibt halt den Remastered-Modus und den Classic-Modus, ne?
Genau, der Classic-Modus ist dann halt die, genauso wie es damals auf der PlayStation aussah, und jetzt der Remaster-Modus dann ein bisschen, ja, noch verfeinert.
Ganz genau, und das Tolle ist, ihr könnt das einfach ausprobieren, weil die Save-Games sind kompatibel miteinander. Also sprich, ihr könnt dann, sage ich einfach mal, im Remastered-Modus starten, habt dann irgendwie Lust, das Ganze ein bisschen klassischer zu erleben von der Grafik. Da sind jetzt keine so großen Sprünge zu erwarten, das muss man halt sagen, vor allem, es läuft halt ein 4:3, glaube ich, ne?
Genau, ganz und genau, es ist halt jetzt auf Breitbild, ne, für die Switch und die PlayStation halt auf Breitbildformat, und es ist dann so ein bisschen, also so gemacht, dass es ein bisschen wie Miniaturen aussieht, also der Hintergrund ist ein bisschen verschwommen. Die ganze Zeit.
Ja. Genau. Und das sind halt eigentlich so die Sachen, die man zu dieser Remastered Collection
sagen muss, was ich ein bisschen schade finde, gut, ich verstehe es, ist, dass die neuen Synchronsprecher. Das sind ja nicht die ursprünglichen, die von Working Designs, weil die sind irgendwie sehr ikonisch. So, gerade so Charaktere wie Alex oder Galleon oder so, die hatten halt wirklich Sprecher, die super ikonisch auch damals irgendwie waren, die ich auch damals super cool fand, aber wie gesagt, die sind jetzt, die sind halt andere jetzt, gut, kann man verstehen, liegt wahrscheinlich an Lizenzgründen und so weiter und überhaupt die Schwierigkeit, die alten Sprecher nochmal zu kriegen und so weiter und so fort, aber das ist halt auch geändert worden, leider.
Ja, aber das, und die bezieht Anime-Sig- sich, glaube ich, aber, das bezieht sich aber, glaube ich, nur auf die englische Synchronfassung. Die japanische,
genau,
müsste die Originale,
genau,
noch sein, ne?
Das sind, glaube ich, die Originale, genau. Ich denke mal, dass das in der, bei den amerikanischen Sprechern dann halt wirklich da diese Lizenzgründe mit den Sprechern halt sind oder so, ne?
Genau.
Schade, aber wie gesagt, die englische Synchro ist halt auch irgendwie, war damals halt was ganz Besonderes, da die auch wirklich so, die haben halt so wirklich sehr viel Wert drauf gelegt, dass das so gut ist. So. Ne, und das war wirklich, wirklich gut damals. Also, ne, keine Ahnung, wie ich es heute sehen würde jetzt, weil Synchronsprecher ja schon Standard sind bei Spielen, aber damals war das halt ganz, ganz Besonderes, da diese Anime-Szenen mit den Sprechern, also mit Synchronsprechern dann auch zu haben.
Genau, also ich habe es ja jetzt in der japanischen Version gespielt, also mit der japanischen Synchro, und da muss ich sagen, die gefiel mir halt auch schon ziemlich gut, weil man hat diese typischen Übertreibungen, die Japaner gerne mal machen in ihren Betonungen, und das passt auch ziemlich gut zu dem Humor des Spiels.
Genau, ganz genau. Und was ist, und man muss ja auch sagen, die beiden Spiele haben ja auch so eine relativ optimistische Atmosphäre, so, also die Charaktere sind immer sehr optimistisch irgendwie drauf. Da ist das
die meisten,
ist gar nicht, die meisten, ja. Aber ne, es hat jetzt insgesamt so eine sehr optimistische Grundstimmung, das Spiel. Das ist auch vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht mal so schlecht.
Ja, gute Laune, ne? Spiel geht immer.
Genau, ganz genau.
Ja. Markus, ja, was kann man denn zu dem Franchise noch sagen? Wie ging das denn mit Luna nach dem zweiten Teil weiter?
Genau, also es gibt noch ein Spin-Off, Luna Magic School heißt das. Das spielt auf dieser fliegenden Insel Vane. Das ist ja so eine magische Schule, die spielt ja dann besonders im ersten Teil, das ist sehr gut, im zweiten Teil auch, aber im ersten Teil eine ganz besondere Rolle. Und da gibt es halt um zwei Mädels, die dann in dieser magischen Schule da trainieren und Magier werden wollen. Und das ist eher so ein typisch japanisches Schul-Adventure. Das gab es zwar damals auf dem Game Gear, war das ursprünglich, und ist dann später noch auf dem Saturn, hat es im Sega Saturn Remake bekommen, ist aber nie außerhalb Japans tatsächlich veröffentlicht worden. Es gab danach zahlreiche Remakes oder Remaster, ja, noch hauptsächlich von dem ersten Teil. Der erste Teil hat, glaube ich, tatsächlich die meisten. Du hast die PSP-Version erwähnt. Die ist ja nochmal ganz anders als dieses Remake, was wir jetzt, also dieses, als diese Version, die wir jetzt mit dem Remaster auch wieder haben. Die ist ja nochmal ein bisschen anders, wenn du da so ein paar Screenshots anguckst, auch von dem Kampfbildschirm und so. Ist ja so ein bisschen andere Grafik. Dann gibt es ja noch Luna Legend, das gibt es für den Game Boy Advance. Das ist auch nochmal eine Neuauflage vom ersten Teil. Also der erste Teil hat tatsächlich mehrere Neuauflagen oder Neuerzählungen bekommen. Das ist also Luna Legend für den GBA. Und dann gibt es tatsächlich noch einen dritten Teil, Luna Dragon Song oder Luna Genesis, wie es in Europa heißt. Das ist auch in Europa rausgekommen für den Nintendo DS. Luna Dragon Song. Ne? DS, Dragon Song.
Oh,
das war ja
Ja, das war ja so ein Ding. Mir nicht aufgefallen.
Ne? Ja, ne? Aber es war ja damals so ein Ding. Da mussten ja alle Spiele irgendwas mit DS haben, die auf dem DS rauskamen. Hier Resident Evil Deadly Silence.
Ja,
genau, zum Beispiel. Und die hatten ja alle dieses DS drin. Ja, und Luna Dragon Song gilt halt als wirklich nicht so gut. Also ich hab's auch nicht gespielt, aber es ist tatsächlich so, zum Beispiel, dass du, wenn du rennst, pass auf, das ist noch schlimmer als das, was du aus dem zweiten Teil kennst. Wenn du rennst, verlierst du Lebensenergie. Damit wollten die wahrscheinlich auch verhindern, dass du irgendwelchen Monstern ausweichst. Aber es bringt letztendlich nichts, da du dann nur langsam durch die Gegend stiefelst und dann das Ganze halt extrem in die Länge zieht. Der andere Fauxpas, ein großer Fauxpas ist, dass du am Ende eines Kampfes entscheiden kannst, ob du Erfahrungspunkte haben möchtest oder Gegenstände. Du kannst nicht beides haben.
Ja, ich will aber beides.
Das geht aber in dem Spiel nicht.
Ja, dann will ich das auch nicht spielen, ehrlich gesagt.
Ja, also das ist wirklich, es ist auch relativ, es gilt als relativ langweilig. Ich habe mir nur mal so ein paar Let's Plays angeguckt. Ich habe es nie gespielt. Aber ich glaube, es ist auch wirklich nicht sonderlich toll. Es hat auch nicht sonderlich gute Bewertungen erhalten. Und es spielt 1000 Jahre vor dem ersten Luna. Deshalb heißt es auch Luna Genesis dann in der europäischen Version. Ja, genau. Aber so war es das dann mit der Serie. Es gibt halt von dem gleichen, von Game Arts gibt es dann noch Grandia. Würde ich sagen, ist so ein bisschen spiritueller Nachfolger, würde ich sagen. Hat so ein bisschen den gleichen Ton auch. Vom Humor her, von den, so diese Charakterinteraktion und dieses positive Adventure-Atmosphäre. Wir machen ein Abenteuer sozusagen. Wir gehen auf ein großes Abenteuer. So, ne? Mhm. Ja, aber ich würd mir wünschen, wenn jetzt vielleicht angestoßen von dem Remaster, dass man mal irgendwie was Neues hört. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, inwieweit es da Möglichkeiten oder Bestrebungen gibt. Wie wir ja gesagt haben, die Story ist vorbei, aber ja, keine Ahnung. Wie siehst du es?
Ja, also ich sehe das wie du. Ich fände es, glaube ich, ganz interessant, wenn die Reihe irgendwann mal fortgesetzt werden würde. Sollte man natürlich dann auch geschickt machen. Ich weiß natürlich nicht, ob man da jetzt noch genau dieselben Entwickler wie damals zusammenbekommen wird. Vermutlich eher nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Ne, ist schon sehr lange her halt. Aber wenn es da irgendwie ein findiges Team in irgendeinem japanischen Studio geben sollte, die sich mit JRPGs gut auskennen, die jetzt sagen, hey, wir haben jetzt eine Vision, die würde super passen, die würde die Geschichte nochmal irgendwie fortsetzen, vielleicht dann mit einer Wiederbesiedlung vom blauen Stern sozusagen. Wäre gut möglich. Das wird ja, sag ich mal, am Ende so ein bisschen zumindest
ein bisschen angeteasert. Ja, suggeriert, angeteased, genau.
Ja. Eben, ne? Und da könnte man halt irgendwas Schönes mit machen, denke ich. Und dass es da halt dann nochmal irgendwie eine neue Bedrohung gibt, die irgendwie was dagegen hätte. Ja, wäre ja ganz schön. Aber vielleicht gibt es ja auch einen Entwickler da draußen, der sagt, ja, Luna DS war nicht so gut, aber grundsätzlich die Kernessenz von dem Spiel, da hätte man was mit machen können. Wir machen ein Remake davon mit vernünftigen Gameplay-Mechaniken.
Vielleicht. Oder vielleicht sogar Luna Magic School eine Neuauflage spendieren, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Wie gesagt, es ist ja nie außerhalb Japans erschienen. Ne?
Eben.
Deshalb wäre vielleicht auch mal ganz interessant.
Ja, wäre vielleicht dann auch mal so eine zweite Collection, die es dann nochmal geben könnte. Eventuell dann noch mit anderen Fassungen der ersten beiden Luna-Spiele.
Ja, genau. Vielleicht können wir dann noch Luna Legend draufpacken mit der PSP-Version zusammen und dann vielleicht noch Luna Magic School, wenn man jetzt Dragon Song irgendwie außen vor lassen will oder so. Oder man macht es ja, um es komplett zu haben, einfach mit dazu. Ne?
Genau. Aber gut, genau. Ich denke, dann sind wir mit unserem Hauptthema für heute auch durch. Und nun stelle ich dir die obligatorische Frage, was hast du denn in der letzten Woche gespielt, Markus?
Ja, also in letzter Woche habe ich natürlich Luna tatsächlich viel gespielt, Luna die Collection. Und ich habe natürlich, was ich davor auch schon gespielt habe, was du ja jetzt auch gespielt hast, Clair Obscur oder wie man es auch immer aussprechen sollte. Expedition 33. Du hast es ja jetzt auch.
Ja, da haben wir ja schon festgestellt, dass es unfassbar viele Aussprachemöglichkeiten gibt und vor allem auch noch Schreibweisen. Also manchmal wird das hinten dran gemacht, mal bei einem Wort, mal bei beiden, mal wird es korrekt weggelassen. Ne?
Aber es ist ja eigentlich, heißt es ja Clair Obscur, das heißt eigentlich hell dunkel und es geht da um diese aus der Renaissance, diese Maltechnik. Gibt es ja diese hell-dunkel-Technik, heißt ja auf Italienisch Chiaroscuro und hier jetzt im Französischen Clair Obscur. Es hat nichts mit einer obskuren Clara zu tun oder so. Ne?
Noch nicht. Wir haben das noch nicht weit genug gespielt. Wir können
genau. Vielleicht, sagen. Wer weiß. Vielleicht kommt da noch was. Genau.
Ja, ich muss sagen, ich habe es jetzt auch nur eine Stunde lang ungefähr gespielt. Also gerade
den
Prolog durch.
Genau, der Prolog, der ist ja schon sehr, ich finde ihn schon sehr ausdrucksstark, muss ich sagen. Der bringt einen schon ziemlich gut in die Story so rein.
Definitiv. Also ist auf jeden Fall schon cool, was sich da halt so gedacht haben, wie sie die Welt aufgebaut haben. Und auch, ich habe jetzt natürlich noch nicht viele Kämpfe gemacht, das waren ja eher mehr so Spaßkämpfe, die es am Anfang gibt. Ich denke mal, das Kampfsystem wird ja dann auch später noch richtig aufdrehen. Aber ich habe da jetzt schon das Gefühl gehabt, ganz ehrlich, warum sieht Final Fantasy 16 nicht so aus wie dieses Spiel?
Ja, also ich finde auch, dass sich da Square Enix mal so ein bisschen mal eine Scheibe abschneiden sollte. Ich meine, immer dieses, ja, rundenbasierte Rollenspiele funktionieren nicht oder werden nicht gekauft, das ist ja anscheinend ziemlicher Blödsinn. Also ich meine, siehe Baldur's Gate 3, siehe jetzt Claire Obscure und so, also wäre doch mal wieder gut, wenn sie mal wieder ein rundenbasiertes Final Fantasy machen würde. Ich meine, ich finde 7 Remake des Kampfsystems super, aber trotzdem, das von 16, das war halt nicht so der Brüller, es war halt ziemlich öde, so, ne? Und deshalb mach doch mal wieder sowas, Mensch.
Ja, bin ich wirklich dafür.
Ne? Genau, was hast du denn sonst noch irgendwas gespielt?
Wir waren ja noch bei dir, hast du denn erst noch was gespielt oder wärst du
damit schon durch? Nee, das war's tatsächlich bei mir.
Ja, gut, also ich habe in letzter Zeit einiges gespielt, werde jetzt natürlich nicht alles aufzählen, aber zwei Titel würde ich dann doch schon gerne erwähnen. Ich habe einmal gespielt Post-Trauma auf dem PC.
Ach ja, 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 interessant. Das finde ich auch sehr interessant. Erzähl mal bitte davon. Finde ich sehr interessant.
Ja, ja, also ist ein Survival-Horror-Spiel, was sich ein wenig an den Anfängen des Genres, damals halt mit Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill, so orientiert, wie wir es halt noch heute kennen. Ne? So diese Grundessenz, also sprich mit festen Kamerawinkeln, mehr Rätsel als Kämpfe und so weiter und so fort. Und ich finde, das setzt es eigentlich ziemlich gut um. Also hat auch Spaß gemacht. Ist allerdings auch kein sonderlich langes Spiel. Ich hatte das, glaube ich, in unter 6 Stunden durch. Du spielst halt drei verschiedene Charaktere, die sich auch ein bisschen unterschiedlich spielen. Du hast halt einmal den Roman. Das ist halt so ein Schaffner einfach gewesen, der so ein bisschen älter auch schon ist. Ich würde sagen, der ist in seinen 50ern, vielleicht auch schon Anfang 60 oder so. Deswegen ist der auch ein bisschen schwerfälliger bei der Bewegung. Ne? Und dann gibt es halt so ein Schulmädchen, das ist die Freya, die läuft halt super schnell rum, aber mit der musst du halt auch nicht kämpfen. Und dann gibt es halt noch den Carlos, der ist so ein Polizei-Officer, ne, so ein Police-Officer. Allerdings ist es bei dem so, dass du das Geschehen bei ihm aus der First-Person-Perspektive siehst. Also ein bisschen wie bei den, wie bei Resident Evil 7 und 8 sozusagen.
Ach krass, das wusste ich gar nicht. Interessant, ja.
Ja, ich überlege gerade, aber ich glaube aber auch mit ihm kämpft man nicht wirklich tatsächlich.
Nee. Interessant. Ich hatte den Hauptcharakter, also diesen älteren Herrn hatte ich gesehen. Ich hatte das Schulmädchen gesehen, aber von dem anderen hatte ich tatsächlich noch. Interessant. Finde ich interessant, dass es da auch noch so eine andere Perspektive gibt. Ja.
Genau, also diese Perspektiven, die wechseln auch immer mal zwischendurch. Also es geht dann immer kapitelweise weiter.
Ja.
Während halt Roman und Freya dann halt hin und wieder dann auch zusammen agieren müssen, ist Carlos eher für sich genommen, aber trotzdem fließt alles in einen Handlungsstrang zusammen. Ich muss allerdings sagen, dass ich die Handlungen im Spiel persönlich jetzt nicht so gut finde, weil sie so ein bisschen undurchsichtig ist. Es muss sehr viel selbst reininterpretieren und das finde ich halt immer schade, wenn das Spiel sich nicht traut, eine Aussage zu treffen. Also das ist in einem gewissen Rahmen ganz gut. Allerdings, wenn ich dann halt am Ende da stehe und halt dann denke, ja, okay, wofür das Ganze jetzt alles? Ja.
Ja, das ist genau, es ist halt so ein bisschen so die Sache. Macht man es jetzt so wie keine Ahnung, David Lynch oder so, der, wo es zwar auch relativ undurchsichtig ist, aber man sich schon irgendwie was denken kann, so. Oder ist es einfach nur konfus und man hat am Ende gar keine Ahnung, wo oben und unten ist. So nach dem Motto.
Eine Mischung aus beidem vielleicht.
Okay.
Also, ja, also zu gewisser Weise so ein bisschen Lynchness ist da drin, aber halt, ich fand es dann doch schon etwas konfus. Aber trotzdem, wenn man das Genre mag, es ist auch, glaube ich, nicht so teuer. Es kostet, glaube ich, 20 Euro. Wenn man es dann vielleicht noch im Sale kriegt, dann für einen Zehner oder so, dann kann man schon mal einen Blick riskieren, würde ich sagen. Aber ansonsten
ja, würde
ich
dann
eher so den beinharten Survival-Horror-Fans, die kommen da sowieso nicht drum rum, denke ich mal. Weil die Rätsel dabei, die sind dann zum Teil auch ziemlich cool. Was sie sich da ausgedacht haben, da denke ich so, ja, Heidewitzka, darauf zu kommen. Aber ja, nachdem man es weiß, gute Sache, ne? Also macht halt auch wirklich Spaß, das alles selbst rauszufinden, ne?
Interessant, okay. Ja.
Gibt auch schon eine Review dazu auf Gameplay Gamers. Könnt ihr euch dann da auch mal anschauen.
Da müssen wir mal angucken, ja. Interessant. Ja, will ich mir auf jeden Fall mal angucken, das Spiel. Auch die Review auf jeden Fall.
Ja, ja. Und dann daneben habe ich noch auf dem PC abermals South of Midnight angefangen die Woche. Dieses Action-Adventure, was ja von den Xbox Studios kommt, hier von Microsoft dann gepublished wird, ist cool, spielt sich tatsächlich sehr wie so ein Spiel aus den 2000ern, muss man sagen.
Ah ja, ja, das ist ja auch manchmal nicht schlecht. Irgendwie finde ich auch manchmal witzig, solche Throwbacks irgendwie zu haben. Ja. Dass man da, weil das ist ja durchaus wirklich auch eine eigene Ära. Das hat man früher, das hat man zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so gedacht, aber interessant, ja.
Genau. Muss halt sagen, das Kampfsystem, ich finde halt die Kämpfe ein bisschen, die es in dem Spiel gibt, die sind nicht so gut zu überschauen. Überschaubar. Und diese Kämpfe finden halt auch nur an vordefinierten Stellen statt. Also du kommst unterwegs eigentlich gar nicht so, dass Gegner auf dich zulaufen oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte das Ganze vielleicht noch ein bisschen aufgelockert. Aber trotzdem finde ich halt auch zwischen den Kampfschauplätzen, das Erkunden ist sehr spaßig. Du findest dann halt auch Items, mit denen du deine Lebensenergie verlängern kannst. Also 2 habe ich gefunden, 3 braucht man für die erste Verlängerung. Also ich habe jetzt auch, glaube ich, so 4-5 Stunden gespielt. Es ist wohl ein bisschen auch länger. Ich denke mal so unter 20 Stunden wird man es schon durchspielen können, aber damit man ungefähr weiß, worauf man sich halt so einlässt. Aber ich finde es halt vom Stil her ziemlich cool. Also es sieht schön aus. Man läuft halt durch so eine, ich sag mal, grüne Hölle. Also man ist halt in den Südstaaten der amerikanischen Staaten unterwegs. Ja, ich würde halt wirklich mit Louisiana das Ganze dann halt so vergleichen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich der Bayou ist, den man da mit erkundet. Sieht aber auf jeden Fall sehr danach aus. Sieht cool aus, läuft auch auf meinem PC super flüssig. Also technisch ist das 1A programmiert, das Spiel. Können sich mal andere Entwickler eine Scheibe von abschneiden. Und das ist wirklich toll. Das Einzige, was für mich irgendwie manchmal so ein bisschen so der Atmosphäre-Killer ist, sind halt die Zwischensequenzen, weil die laufen halt so ein bisschen in Stop-Motion ab. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, weil das restliche Spiel läuft ja nicht in Stop-Motion.
Okay, hätte
das Ganze auch irgendwie, glaube ich, kaputt gemacht. So ein Stil, es ist halt so ein Stilbruch, finde ich. Ich meine, man gewöhnt sich dran. Ich sehe es jetzt auch nicht mehr so kritisch wie jetzt noch in den ersten ein, zwei Spielstunden. Aber trotzdem, ich verstehe es halt nicht, warum man das gemacht hat. Ja, weil es irgendwie nicht mal irgendwie so allgemein ist einfach nur, ach, wir machen das jetzt einfach, ja, das hätte man auch sein lassen können.
Verstehe. Ja.
Nee, aber würde ich sagen, ist halt dann auch so ein Spiel wie Post-Trauma jetzt nicht so herausragend, ne, aber jetzt auch fernab davon schlecht zu sein und so als so ein AAA-Spiel dann doch schon. Oder Double A würde ich vielleicht eher einordnen, aber für das Segment, was es machen will, macht es es eigentlich ganz angemessen.
Ja, das ist doch cool, das ist doch immer gut. Also es muss ja nicht immer nur Triple A sein. Ne?
Ganz genau. Ja, aber sonst habe ich, glaube ich, nicht wirklich was gespielt. Ist auch genug. Man braucht Zeit für was anderes. Ich meine.
Natürlich.
Zu guter Letzt würde ich noch eine Serienempfehlung abgeben tatsächlich, wenn wir die Minute gerade noch haben. Ich weiß nicht, hast du schon From gesehen?
Ja, habe ich tatsächlich. Die ersten 2 Staffeln habe ich gesehen, ja.
Ja, okay. Ich bin aktuell bei der 2. Ich würde es halt für die Hörer jetzt, die es vielleicht nicht kennen, als eine Mischung aus Lost, The Walking Dead und Twin Peaks bezeichnen.
Ja, oder einfacher finde ich sogar noch Lost mit einem Horror-Szenario.
Ja, das hätte man ja über The Walking Dead quasi.
Ne? Ja, stimmt, genau. Ja.
Genau, ne? Aber da nimmt man sich auch noch ein paar andere Elemente raus. Aber das hat mir wirklich gefallen. Ich meine, der Hauptcharakter ist ja auch hier der Harold Perrineau, der ja auch bei Lost damals schon mitgespielt hat.
Michael.
Genau, ja, genau. Ne? Lost ist sowieso die allerbeste Serie aller Zeiten. Das soll man an der Stelle festhalten. Das wirst du mir jetzt auch nicht kaputt machen. Nein, Spaß, hast natürlich
nee, ich will, bin auch ein riesen Lost-Fan. Auf jeden Fall, habe ich auch super gern geguckt.
Ja, nee. Es ist wirklich toll. Ich will da auch gar nicht zu viel spoilern. Man sollte sich vielleicht auch gar nicht so den Trailer angucken, weil der nimmt halt schon viel von dem Szenario, dem Setting vorweg. Aber wenn ihr jetzt irgendwie so ein Fable so für Lost, The Walking Dead oder Twin Peaks habt oder so, Twin Peaks vielleicht am allerwenigsten davon, aber halt vor allem Lost, ne, dann solltet ihr mal zumindest mal so ein, zwei Folgen davon anschauen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool.
Ja, finde ich auch. Also finde ich auch eine gute Empfehlung. Ja, gefällt mir auch gut, die Serie. Ich hoffe, dass die auch noch gut zu Ende bringen können.
Ja, das hoffe ich auch. Die darf nicht vorzeitig abgesetzt werden. Dann
genau, das ist immer... Oder so. Ich meine, drei Staffeln gibt es ja noch. Ich weiß gar nicht, wann die vierte kommen soll.
Ich glaube, die wird gerade gedreht und die kommt dann irgendwann im Herbst, denke ich mal.
Genau. Also ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, haben die Serienerfinder auch schon ein Anfang und ein Ende. Also ein Ende auf jeden Fall, wie es ausgehen soll. Und wissen sie wohl schon, was ja mal positiv ist. Also ne, müssen sie jetzt nichts irgendwie sich noch irgendwie dazu erfinden. Die Frage ist über wie viele Staffeln sie das bringen.
Ja, das Problem, was man halt dann irgendwann haben könnte, das läuft weiter und weiter und weiter und es werden einfach viel zu viele Fragen aufgeworfen, die nicht beantwortet werden. Und das könnte dann vielleicht einigen Leuten nicht schmecken. Also das Lost-Finale mögen ja viele tatsächlich nicht. Ich find's gut tatsächlich.
Mir hat's auch gefallen. Also keine Ahnung, klar, waren ein paar Sachen, die dann vielleicht im Nachhinein, wenn man es das groß betrat, vielleicht ein bisschen zu kurz kam oder ein paar Geheimnisse, vielleicht dann so, ja, aber insgesamt für die Charaktere und alles fand ich es auch ein sehr schönes Ende eigentlich, muss ich sagen.
Genau. Aber vielleicht werden wir ja irgendwann mal über
Fernsehserien sprechen.
Oder Videospielen zu Serien, das gibt es ja auch noch.
Ja, ne? Es gab ja ein Lost-Spiel, gab es
ja. Es gab ein Lost-Spiel, es gab ein Prison Break-Spiel, es gab was so CSI, also.
Ja, genau.
Da gibt es bestimmt.
Ja, Akte X gab es.
Ja, Law and Order bestimmt auch.
Mit noch Sicherheit.
In den 90ern dann. Aber gut, das ist dann ein Thema für einen anderen Tag. Nächste Woche geht es darum auf jeden Fall nicht, denn nächste Woche gucken sich, so wie ich das in unserem Plan sehe, Alex und Sören mal die Spiele an, die für die Nintendo Switch 2 erscheinen werden. Wir werden also eine kleine Spielevorschau, so eine, vielleicht sogar eine kleine Vorfreuderunde sozusagen machen. Wenn ihr also vielleicht irgendwelche Titel habt, die wir ganz besonders beleuchten sollen, die euch irgendwie besonders interessieren, worauf wir einen besonderen Blick werfen sollen, dann schreibt das unbedingt in unsere Kommentare. Dann gehen Alex und Sören damit Sicherheit auch drauf ein. Ihr dürft aber natürlich genauso das heutige Thema kommentieren. Habt ihr Luna gespielt? Was haltet ihr jetzt von Luna, nachdem ihr unseren Podcast gehört habt? Sagt ihr, ist es Rollenspiel Standardkost oder ist es vielleicht gerade deswegen interessant für euch? Schreibt es uns gerne. Und in dem Sinne bedanke ich mich erst einmal bei dir, Markus, damit wir dieses Thema heute aufnehmen konnten.
Ja, sehr gerne. Schön, dass ich dabei sein konnte.
Ja, und dann natürlich auch vielen Dank an unsere Hörer und Hörerinnen, dass ihr so lange unser Geschwafel ausgehalten habt. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Und ich denke mal, Markus und ich werden uns sicherlich irgendwann auch noch mal zu einem Rollenspielthema zusammensetzen.
Ja, definitiv. Also die Saga-Reihe müssen wir mal besprechen.
Ja, oder du hast ja auch erwähnt, Grandia müssen wir ja auch irgendwann mal abhaken.
Ja, ne? Richtig, genau. Ganz
also,
genau.
Gute, da wird auf jeden Fall was kommen.
Ja.
Wann das genau sein wird, stay tuned, aber es wird irgendwann soweit sein.
Genau.
Gut, in dem Sinne dann noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.